Datenfunk. Der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Ja, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge, zu Folge Nummer 4. Es ist Hochsommer, der hat uns gerade in der letzten Woche seine ganze Kraft gezeigt. Außerdem befinden wir uns auch noch wieder oder immer noch mitten in der Corona-Pandemie und beschäftigen uns mit der Frage, zweite Welle oder schon Dauerwelle. Und in dieser etwas unsicheren Situation wird nun auch in Rheinland-Pfalz, nachdem es schon in vielen anderen Bundesländern angelaufen ist, der Schulunterricht wieder anlaufen in dieser Woche. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch eine passende Folge vom Datenfunk zum Schuljahresbeginn mit dem Titel Die Datenschutzschultüte, Wissenswertes zum Schuljahresbeginn. Wir schauen gleich zusammen rein in die Schultüte oder packen sie gemeinsam aus. Aber vorher muss ich erstmal meine heutigen Studiogäste begrüßen. Es sind diesmal zwei. Für regelmäßige Hörer des Datenfunks handelt es sich aber um alte Bekannte sozusagen, denn sie waren beide schon mal einzeln da. Herzlich willkommen Dominik Braun und Friedhelm Lorig.
Hallo. Hallo.
Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Dominik, du warst zum Thema Beschäftigtendatenschutz in Corona-Zeiten schon zu Gast und Friedhelm gerade in der letzten Folge zum Thema Fake News. Friedhelm war damals sogar noch externer. Jetzt haben wir ihn wieder fest bei uns im Haus. Aber wie kommt ihr jetzt auch noch zum Thema Schulen?
Ja, also es stimmt. Ich bearbeite den Bereich Beschäftigtendatenschutz, aber nur unter anderem. Ich bin auch noch in einigen anderen Themenbereichen unterwegs, unter anderem halt im Bildungsbereich, insbesondere was Datenschutzfragen in Schulen und Kindertagesstätten betrifft.
Ja, und ich bin als Medienpädagoge von Haus aus hier beim LFDI für alle pädagogischen Fragen rund um unsere schulischen und außerschulischen Projekte zuständig und so komme ich da rein.
Schön. Und natürlich habe ich die beiden auch eingeladen, weil sie so angenehme Gesprächspartner sind, nicht nur, weil sie geballte Kompetenz in dem Bereich mitbringen. Gut, steigen wir doch mal ins Thema ein. Ich greife mal blind in meine Datenschutzschultüte. Und natürlich, wie das bei einer Schultüte so ist, ist das größte Päckchen oben. Und auf dem Päckchen steht drauf, Videokonferenzsysteme im Schulunterricht. Puh, das ist gleich ein ganz schöner Brocken, aber wir schaffen das zusammen. Ich weiß, dass Dominik in dem Thema perfekt eingearbeitet ist und uns das wunderbar erklären wird. Ja, jetzt gehen die Schulen in dieser Woche zunächst mal im Regelbetrieb wieder mit Präsenzunterricht an den Start. Wir hoffen natürlich auch, dass das so bleibt und so durchgezogen werden kann. Aber es ist ja nicht unmöglich, dass in naher Zukunft das Thema zumindest teilweise Unterricht wieder per Videokonferenz, dass das wieder auf der Tagesordnung steht. Und dann ist natürlich die Frage, auch aus Datenschutzsicht, wie ist denn das? Ist das zulässig? Geht das? Unter welchen Voraussetzungen ist das zulässig? Was geht nicht? Dominik, bring doch mal bitte ein bisschen Licht ins Dunkel bei der Frage.
Ja, ich will es gern versuchen. Also, wir müssen uns jetzt erstmal vorstellen, dass wenn Schülerinnen und Schüler per Videokonferenz am Unterricht teilnehmen, da eine ganze Menge personenbezogener Daten verarbeitet werden von den Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrkräften. Das sind dann insbesondere Videoaufnahmen und Tonaufnahmen von den Schülerinnen und Schülern, aber auch Videoaufnahmen aus den Wohnungen der jeweiligen Personen. Und in der Folge stellen sich da datenschutzrechtlich eine ganze Menge von Fragen, nämlich einmal, auf welche Rechtsgrundlage kann ich diese Datenverarbeitung stützen? Können Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme verpflichtet werden? Wer ist verantwortlich? Ist das die Schule oder sogar der kommerzielle Anbieter dieser Videokonferenzlösung? Wie lange werden Daten gespeichert? Wo werden die gespeichert? Wann werden sie wieder gelöscht? Wie wird sichergestellt, dass Daten nicht für andere Zwecke weiterverwendet werden, beispielsweise für Werbung? Und welche Videokonferenzsysteme darf eine Schule überhaupt nutzen? Also eine ganze Reihe von Fragen. Aber am wichtigsten ist, dass wir uns erstmal die Rechtsgrundlage anschauen. Da war es bisher so, dass eine explizite Rechtsgrundlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Schule im Wege des Videokonferenzunterrichts nicht existiert hat. Jetzt ist aber vor ein paar Tagen, nämlich am 1.8., das neue Schulgesetz für Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Und das enthält jetzt eine Regelung, nämlich § 1 Absatz 6, die den Schulen ausdrücklich erlaubt, zur Erfüllung ihres Bildungsauftrages auf sogenannte digitale Lehr- und Lernsysteme und Netzwerke zurückzugreifen. Und die werden ab sofort als regulärer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit gesehen. Und da stellt sich jetzt die Frage, insbesondere im Hinblick auf möglicherweise nochmal sich ereignende vollständige oder partielle Schulschließungen wegen einer zweiten Welle der Pandemie, ob Videokonferenzsysteme als solche digitale Lehr- und Lernsysteme darstellen können.
Ja, und wie ist das? Sind das digitale Lehr- und Lernsysteme? Bei dem Begriff denke ich zuerst mal so an Leseplattformen, Kopfrechenplattformen, die man so kennt.
Ja, also wir beim LFDI sind schon der Ansicht, dass Videokonferenzsysteme darunter fallen. Zwar spricht das Gesetz jetzt natürlich nicht ausdrücklich davon, dass Videokonferenzsysteme digitale Lehr- und Lernmittel sind. Und klar, man denkt jetzt erstmal an Inhalte, die ohnehin in klassischen Schulbüchern vermittelt werden würden, jetzt aber eben nur auf digitalem Weg zur Verfügung gestellt werden. Aber jetzt hat der Gesetzgeber schon mit Blick auf eine mögliche Pandemie schon im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens da noch einen Satz in diese neue Regelung eingefügt. Und der erlaubt es jetzt sogar, diese digitalen Lehr- und Lernformen anstelle des Präsenzunterrichts treten zu lassen. Aber wir sind jetzt der Meinung, dass Präsenzunterricht nur durch einen Unterricht ersetzt werden kann, der zu einem überwiegenden Teil auf Kommunikation und Interaktion fußt, einerseits zwischen den Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch zwischen Schülerinnen und Schülern untereinander. Und aus meiner Sicht ist es dafür unverzichtbar, dass man sich in einem direkten Austausch miteinander befindet. Also dass man in Echtzeit aufeinander reagieren kann, Aussagen hinterfragen kann, die getroffen wurden, einfach miteinander diskutieren kann, so wie das im klassischen Unterricht auch der Fall wäre. Und eine Videokonferenz bietet natürlich da eine sehr gute Möglichkeit, dieses Miteinander audiovisuell umzusetzen. Und deswegen kommt das der Situation des Präsenzunterrichts schon am nächsten. Und deswegen sind wir der Meinung, dass Videokonferenzsysteme ohne weiteres zu diesen digitalen Lehr- und Lernmitteln gezählt werden können. Jetzt haben wir die Situation anders als vorher, dass der Einsatz dieser Lernmittel zur Erfüllung des Bildungsauftrages gesetzlich vorgesehen ist. Und das hat zur Folge, dass die bislang im Zusammenhang mit der Nutzung von Videokonferenzsystemen oder anderen digitalen Lehr- und Lernmitteln eingeholte Einwilligung der Erziehungsberechtigten entfällt. Das heißt, die Schule kann jetzt bestimmen, dass ein digitales Lehr- und Lernmittel zum Einsatz kommt im Unterricht. Und damit wird da dann eine Nutzungsverpflichtung etabliert. Und das bildet dann die Grundlage für die Datenverarbeitung. Also ich kann jetzt diese Datenverarbeitungsvorgänge, die im Rahmen der Nutzung solcher Lernmittel anfallen, auf die Grundlage des § 1 Absatz 6 in Verbindung mit 67 Absatz 1 Schulgesetz stützen.
Oh, das ist ja schon eine relevant andere Rechtslage dann jetzt seit August. Also die Möglichkeit besteht, Videokonferenzsysteme verpflichtend im Schulunterricht einzusetzen. Wenn ich jetzt aber hier in die Regelung im Schulgesetz so reinschaue, dann, also Videokonferenzsysteme werden nicht ausdrücklich genannt und es steht jetzt auch nicht, deshalb auch nicht drin, unter welchen Voraussetzungen Videokonferenzsysteme genutzt werden können. Können die Schulen jetzt hingehen und sich einfach jedes Videokonferenzsystem auf dem Markt nehmen und sagen, hier, das nehmen wir und die Teilnahme ist auch verpflichtend?
Nein, also die Regelung im Schulgesetz spricht da natürlich nicht von ganz konkreten Videokonferenzsystemen. Klar, kann ich unter gewissen Voraussetzungen deren Nutzung anordnen. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ich wahllos auf ein jedes Videokonferenzsystem am Markt zurückgreifen kann, gerade im schulischen Kontext, weil wir uns da im öffentlichen Bereich befinden und hier ja auch Daten Minderjähriger verarbeitet werden. Da muss ich schon ganz genau gucken, was kann ich einsetzen, wozu kann ich die Teilnehmenden tatsächlich verpflichten. Und deswegen kann die Nutzung von so einem Videokonferenzsystem nur dann wirksam angeordnet werden, wenn diese Lösung den Regelungen des Datenschutzrechts entspricht und natürlich bei der Einführung dieses Videokonferenzsystems auch die jetzt gestärkten Mitwirkungsrechte der Elternvertretungen und der Schülervertretungen berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang, also gerade im Hinblick auf Videokonferenzsysteme, ist jetzt ein Punkt ganz wichtig geworden, ganz aktuell geworden, nämlich durch das sogenannte Schrems II-Urteil des EuGH.
Das jetzt gerade so in allen Themenbereichen total wichtig wird, ne? Also auch hier.
Genau, also man sieht enorme Wichtigkeit sogar auf Landesebene. Und das ist aus dem Grund so, dass natürlich viele Videokonferenzsysteme auf dem Markt US-amerikanischen Anbietern zuzuordnen sind. Das sind ja die am meisten genutzten. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass die oben schon angesprochenen personenbezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften beim Einsatz solcher Systeme an die jeweiligen Anbieter in den USA übermittelt werden. Das ist jetzt aber rechtlich nicht ohne weiteres zulässig. Und das hat den folgenden Grund, nämlich dass die USA aus unserer europäischen Sicht nicht als sicheres Drittland gelten, was Datenschutz angeht. Weil das Datenschutzniveau in den USA mit dem in der EU nicht vergleichbar ist. Und da sieht die Datenschutzgrundverordnung vor, dass Übermittlungen von personenbezogenen Daten in die USA nur mit zusätzlichen Schutzmechanismen möglich sind. Und so ein zusätzlicher Schutzmechanismus, das kann ein Angemessenheitsbeschluss sein, ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission. Und der bestand für die USA bis vor kurzem. Das war das sogenannte Privacy Shield. Aber durch diese neue Entscheidung des EuGH, nämlich Schrems II, wurde dieses Privacy Shield für unwirksam erklärt. Das heißt, darauf kann ich jetzt nicht mehr zurückgreifen, wenn ich Daten in die USA übermitteln möchte. Es gibt da zwar noch eine Reihe anderer Möglichkeiten, aber die sind für die Schulen im Ergebnis nicht praktikabel. Und deswegen besteht für die Schulen im Moment faktisch kaum eine Möglichkeit, auf rechtmäßige Weise Daten in die USA zu übermitteln. Und die Konsequenz dessen ist einfach, dass die originäre Nutzung von solchen amerikanischen Anbietern von Videokonferenzsystemen im Moment nicht in Frage kommt. Da ist es natürlich günstig, wenn die Schulen von vornherein auf europäische Anbieter zurückgegriffen haben oder überhaupt keine Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer stattfindet.
Ja, das ist schon, man muss schon sagen, das ist schon ein ganz schöner Hammer. Ja, also Schrems II ist im Hinblick auf eigentlich alle Datenschutzbereiche ein ziemlicher Hammer, aber auch hier, wenn ich mir jetzt mal anschaue, während des Lockdowns habe ich bestimmt 3 oder 4 neue Videokonferenzsysteme kennengelernt und ich glaube, das waren alles US-amerikanische Anbieter, ja. Die gehen also im Augenblick nicht oder nur unter sehr hohen Anforderungen. Aber gibt es denn jetzt für die Schulen irgendwas, bei dem man sagen kann, das könnt ihr nutzen, das dürft ihr nutzen, sollt ihr nutzen, da freuen wir uns, wenn ihr das nutzt?
Ja, also zunächst mal muss ich dazu natürlich noch sagen, uns erreichen viele Anfragen von Schulen, gerade im Zusammenhang damit, was darf ich jetzt überhaupt noch nutzen? Ist es überhaupt noch möglich? Und wir verstehen natürlich auch, dass das für die Schulen jetzt eine sehr angespannte Situation ist, dass sie natürlich auch schnell handlungsfähig sein wollen, gerade im Hinblick darauf, dass möglicherweise ganz schnell wieder die Anordnung kommt, eine Schule zu schließen, weil es vielleicht einen Corona-Fall gab. Aber da gibt es jetzt auch eine gute Nachricht. Es gibt eine Möglichkeit, auf die die Schulen zurückgreifen können. Das Bildungsministerium hier in Rheinland-Pfalz hatte ja schon vor dem Schrems-II-Urteil, also Ende April sogar schon, als Übergang eine eigene Landeslösung für Videokonferenzsysteme bereitgestellt. Die kommt vom Anbieter Cisco Webex, wird aber von der Deutschen Telekom gehostet. Und für die nahe Zukunft hat das Bildungsministerium eine noch viel bessere Lösung angekündigt, nämlich die Software Big Blue Button, die dann komplett über Server der Johannes Gutenberg Universität hier in Mainz gehostet wird. Und das soll im Laufe des gerade beginnenden Schuljahres zur Verfügung stehen, müsste also sehr zeitnah eingeführt werden. Und das ist natürlich super. Dann können die Schulen ohne weiteres auf diese Lösung zurückgreifen. Und das ist aus unserer Sicht natürlich absolut vorzugswürdig, wenn das vom Bildungsministerium bereitgestellt wird und lokal gehostet wird. Klar, andere datenschutzkonforme Lösungen sind natürlich auch nicht verboten, aber ich denke, dass das schon eine sehr große Hilfe für die Schulen ist, wenn sie eine fertige Lösung bereitgestellt bekommen, auf die sie guten Gewissens zurückgreifen können.
Ja, wir werden Links zu den angesprochenen Lösungen auf jeden Fall in unsere Shownotes setzen, also insbesondere zu dem Big Blue Button. Ich meine, an der Gutenberg-Universität läuft das Programm grundsätzlich schon, aber dass es jetzt noch für die Schulen fertig gemacht wird, das soll auch bald erfolgen. Gut, die Nachricht an die Schulen ist, also es gibt datenschutzgemäße Lösungen, um Videokonferenzen im kommenden Schuljahr durchzuführen, wenn das notwendig sein oder gewünscht sein sollte.
Genau, das ist richtig. Also erstmal kein Grund zur Sorge. Es ist natürlich auch so, dass solange der Präsenzunterricht möglich ist, der natürlich an erster Stelle steht und der Präsenzunterricht dann auch der Regelfall ist. Aber sollte es wieder dazu kommen, dass wir uns in der Situation befinden, dass die Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude nicht mehr aufsuchen können, um dort gemeinsam zu lernen, dass wir durchaus Möglichkeiten haben. Und da können die Schulen gewissermaßen sich jetzt erstmal ein bisschen entspannt zurücklehnen, ein bisschen durchatmen.
Das hören die sicher gern. Gut, dann hole ich nochmal die Datenschutzschultüte raus und greife nochmal rein. Da ist noch ein zweites Päckchen drin. Und ich würde sagen, das ist was, das auf jeden Fall in jede Datenschutzschultüte gehört. Beschäftigt sich nämlich mit einem Thema, das im Datenschutz sowohl in der Schule als auch außerhalb ein absoluter Dauerbrenner ist, nämlich das Thema Recht am eigenen Bild und Jugendliche. Der LFDI hat gerade oder bringt gerade zu dem Thema einen neuen Flyer heraus, der heißt Fotos und Datenschutz, was geht? Friedhelm, erzähl du uns doch mal bitte, was der LFDI mit dem neuen Flyer erreichen möchte.
Genau, also wir haben den Flyer jetzt vor ein paar Wochen fertiggestellt, ist auf der Homepage schon verfügbar und der Link ist unten in den Shownotes. Der Hintergrund ist, dass es für Kinder und Jugendliche immer sehr spannend und faszinierend ist, sich selbst und auch andere zu fotografieren. Und das ist auch mittlerweile ganz alltäglich. Man hat ja immer das Handy dabei und das Smartphone hat somit die Kamera immer dabei. Viele möchten dann diese Fotos auch veröffentlichen oder teilen. Jetzt ist aber das Problem, dadurch, dass ich in dem Moment, wo ich was veröffentliche und teile, natürlich das Recht am eigenen Bild beachten muss, müssen auch Kinder und Jugendliche aufpassen, dass sie sich da im rechtsmäßigen, richtigen Raum bewegen. Und deswegen haben wir in dem Flyer wirklich die wichtigsten Punkte zusammengefasst, worauf ist zu achten, was muss ich als Fotografierende beachten und was habe ich denn auch für Rechte, wenn ich selbst fotografiert werde und das vielleicht gegen meinen Willen ist. Das heißt, wie kann ich da vorgehen oder wie muss ich mich da irgendwie verhalten, wo kann ich mich hinwenden? Das einfach kompakt auf zwei Seiten zusammengefasst, das ist das Ziel, warum wir diesen Flyer rausgegeben haben.
Klingt gut, finde ich. Den Flyer, du hast schon gesagt, einen Link dazu zum Abruf gibt es in den Shownotes. Es wird ihn auch für Veranstaltungen in Papierform geben.
Genau, also wir haben ihn gedruckt auch da. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie eine Veranstaltung und brauche da mal ein paar Flyer von, das ist auch möglich, den direkt zu verteilen. Und über unsere Schülerworkshops, die wir durchführen, werden wir den auch an vielen Schulen vor Ort verteilen.
Wunderbar. Ich greife mal nochmal in die Datenschutzschultüte. Ich glaube, ein Päckchen ist unten noch drin, so ganz kleines, kann nichts Tolles mehr sein, oder? Naja, also das ist in Goldpapier eingepackt, sehe ich gerade. Manchmal sind die schönsten Sachen ganz unten drin versteckt. Ja? Kinder freuen sich ja, dass dann doch Süßigkeiten unten drunter sind, unter dem ganzen pädagogisch wertvollen Spielzeug. Spaß beiseite, Friedhelm hat das Thema gerade schon angesprochen. Hier auf dem Päckchen steht drauf Schülerworkshops. Das ist ein Thema, über das wir sehr gerne sprechen beim LFDI. Das ist nämlich eigentlich eines unserer Alleinstellungsmerkmale, würde ich fast sagen. Also erzähl du einfach mal was dazu, Friedhelm. Viele kennen das oder ein paar kennen das vielleicht schon, unsere Schülerworkshops. Das ist etwas, das nicht erst seit gestern läuft.
Genau, das läuft tatsächlich schon relativ lange, seit fast 10 Jahren. Vor 10 Jahren haben wir angefangen, Workshops zu Datenschutz an Schulen anzubieten. Darin wollen wir Schülerinnen und Schüler über Risiken und Gefahren in der Internet- und mittlerweile auch der Smartphone-Nutzung informieren und ihnen ein Grundverständnis für die Bedeutung von Daten und deren Verwendung vermitteln. Das sind 4-stündige Workshops und darin lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie die großen Internetkonzerne mit den Daten, die sie ihnen geben, Geld verdienen, aber halt auch, welche Möglichkeiten es gibt, seine persönlichen Informationen zu schützen. Gestartet haben wir, wie gesagt, vor fast 10 Jahren erstmal mit den weiterführenden Schulen und mittlerweile haben auch ein paar andere Kollegen aus Bundesländern das Format übernommen oder ähnliche Formate entwickelt. Das heißt also, nicht nur die rheinland-pfälzischen Schüler werden durch ihre Datenschutzaufsichtsbehörden fit gemacht, sondern das haben jetzt einige bundesweit. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren zusätzlich das Ganze noch auf den Bereich der Grundschule erweitert, weil es hat sich einfach gezeigt, auch Grundschüler bewegen sich mehr und mehr im Netz, haben verbreiteter Smartphones. Deswegen bieten wir das für die 3. und 4. Klasse der Grundschule auch an. Natürlich inhaltlich und von dem Format her auf die jüngeren Schülerinnen und Schüler angepasst. Wir haben begleitend dazu vor einigen Jahren unsere Internetseite Young Data aufgebaut, die auch in den Workshops dann zum Einsatz kommt und da nochmal den Schülerinnen und Schülern weitere Infos gibt oder denen einfach noch weitere Anlaufstellen gezeigt werden. Das Ganze machen wir so, dass wir es methodisch in methodischen Wechsel zwischen verschiedenen Settings vom frontalen Input bis hin zur Gruppenarbeit bis hin zu Selbstrecherche Präsentationen aufbauen, damit es halt eben nicht zu langweilig ist und die Schülerinnen und Schüler wirklich sich das Thema selbst erarbeiten können, weil nach dem Workshop sind unsere Referentinnen und Referenten ja dann wieder weg und es geht ja darum, dass wir da irgendwie denen was Nachhaltiges geben. Wir haben insgesamt etwa 20 externe Referenten, die das für uns im ganzen Land durchführen. Das Ganze ist für die Schulen kostenlos, weil wir vom Verbraucherschutzministerium Gelder bekommen. Wir investieren da selbst auch noch Gelder rein. Und deswegen können die Schulen, wenn sie Interesse an den Workshops haben, ganz einfach über ein Kontaktformular den Workshop buchen und dann kommt ein Referentin oder ein Referent von uns zu ihnen und führt die Workshops durch.
Also Anmeldung über unsere Webseite, werden wir vielleicht auch nochmal extra
verlinken. Genau, haben wir auch unten den Link nochmal in den Shownotes.
Super. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, als ich gesagt habe, wir sind die Einzigen, die sowas anbieten, aber ich glaube, Vorreiter dürfen wir uns immer noch nennen in der Hinsicht. Dann kommen wir, glaube ich, schon so langsam zum Abschluss für diese Folge. Vielen Dank erstmal an euch beide, Dominik und Friedhelm.
Dankeschön. Ja,
sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
Bei Schultüten ist es ja immer so ein bisschen schade, wenn die ausgepackt wurden, dann liegen die im Keller rum oder auf dem Schrank oben und versauern. Wegschmeißen will man sie aber auch nicht, weil man sie ja natürlich selber gebastelt hat. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich würde mich jedenfalls freuen, unsere Datenschutzschultüte im nächsten Sommer einfach wieder zu füllen und wieder auszupacken. Das nehmen wir uns jetzt mal fest vor. Ansonsten wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrern, allen Eltern und auch allen Verantwortlichen in den Schulbehörden, dass der Start in dieses Schuljahr trotz der Pandemie gelingt und dass sie alle gesund bleiben. Falls Sie Anmerkungen zum Podcast-Programm haben, wenden Sie sich gerne an uns unter poststelle@datenschutz.rlp.de. Ja, und weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.datenschutz.rlp.de. Und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein beim Datenfunk.